Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einer Sendung, die sich auch selbstkritisch beschäftigt mit einem der kuriosesten Literaturphänomene der vergangenen Monate, nämlich mit dem Italiener Tommaso Di Benedetti, der auf Twitter seit geraumer Zeit falsche Todesmeldungen tweetet und in diesem Jahr unter anderem die Nobelpreisträgerin Hertha Müller und den tschechischen Schriftsteller Milan Kundera für tot erklärt hat. Dies hatte Folgen für verschiedene Verlage, Zeitungen und auch für den Büchermarkt, denn am 18. Juni dieses Jahres vermeldete die Büchermarktredaktion über unseren Twitter-Kanal DLF Buch den Tod des eben genannten Milan Kundera und diese Nachricht war falsch. Die Meldung dennoch in der Welt. Daraufhin haben wir einerseits die Verifikationsrichtlinien in der Redaktion neu geprüft, andererseits weiter recherchiert. Diese Recherche hat der aktuelle Alfred-Kerr-Preisträger Christian Metz übernommen, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe, eingangs fragend, welche weiteren Falschtodesmeldungen bislang gesendet worden sind von Tommaso Di Benedetti. Seine Antwort?
Es gibt eine ganze Reihe prägnanter Beispiele. Und zwar können Sie bei einer Reihe von Nobelpreisträgern eben beginnen. In diesem Jahr hat es unter anderem auch Elfriede Jelinek erwischt, Hertha Müller erwischt und es geht dann eben weiter bis hin zu Herrn Enzensberger, dessen Tod fälschlicherweise vermeldet wurde, oder zu Peter Handkes Tod, der vermeldet wurde.
Nun ist der sogenannte Hoax ein klassisches Internetphänomen und längst Teil der Popkultur. Schriftsteller kommen da eher selten vor. Wer steckt hinter diesen falschen Todesmeldungen?
Das ist seit längerem bekannt. Das ist Tommaso Di Benedetti. Der ist das erste Mal zu einer etwas unrühmlichen Berühmtheit gekommen, als er schon um die 2000er zahlreiche Interviews gefälscht hat und die publiziert hat in internationalen Medien. Das ist dann aufgeflogen, weil er auch dort schon einen Literaten, weil er ein Interview von Philip Roth gefälscht hat und Philip Roth dem nachgegangen ist und das also offengelegt hat. Und nachdem er also entdeckt wurde mit seinen gefälschten Interviews, hat sich Herr De Benedetti spezialisiert auf den Twitter-Hoax, auf das Fabrizieren von falschen Todesmeldungen. Und das geht jetzt auch schon seit einigen Jahren so.
Er hat eben nicht nur Literatinnen und Literaten für tot erklärt, sondern auch zahlreiche andere Persönlichkeiten. Wer war dabei?
Man kann eigentlich von drei Phasen sprechen. Also zuerst bezog sich das ausschließlich auf die Politik. Und den größten Öffentlichkeitscoup hat er eigentlich gelandet, indem er den syrischen Herrscher Assad mit dessen Frau für tot erklärt hat, fälschlicherweise, was sogar zu Börsenreaktionen geführt hat. Also die Politik war zuerst, dann hat sich Di Benedetti die Kirche vorgenommen und hat unter anderem mehrfach den Tod von Papst Benedikt dem 16. verkündet, aber auch falsche Meldungen über das Kardinal Marx beispielsweise aus Deutschland heraus dann verbreitet. Und erst als drittes ist er in die Ebene der Literatur eingestiegen.
Ist er jedes Mal als Di Benedetti aufgetaucht oder hat er andere Namen verwendet und verweist Di Benedetti auf Papst Benedikt?
Ja, das könnte man fast glauben, dass das so ist. Und das ist auch wirklich schwierig zu sagen. Also ich hatte den Verdacht, dass dieser Name nicht echt ist. Aber es gibt Journalisten, die davon überzeugt sind, dass er echt sei. Es läuft eigentlich immer auf die gleiche Art ab. Das heißt, es ist ein Dreischritt. Und der deutschsprachige Journalist Felix Neumann von katholisch.de hat es eigentlich sehr schön beschrieben. Das heißt, Di Benedetti erfindet einen Account, eröffnet einen Twitter-Account im Namen seines zukünftigen Opfers. Er nimmt meistens auch Follower dahin dann mit, sodass zum einen es so ist, dass der schon eine gewisse Anzahl von Followern hat und zum anderen es so ist, dass es tatsächlich auch zum Teil renommierte Journalisten sind, die dann eben diesem Account folgen. Und dann gibt es kurze Zeit später nach dem Eröffnungstweet auch schon eine Todesmeldung und als dritten Akt tatsächlich auch die Erklärung, wer dahinter gesteckt hat und dass es ein Hoax, ein Fake war. Das heißt, Felix Neumann, dieser Journalist, der sich am meisten bisher in diese Thematik eingearbeitet hat im Deutschen, hat zum Beispiel auch so etwas wie ein Erkennungsprogramm inzwischen veröffentlicht, nachdem Redaktionen eigentlich handeln können, um genau diese Art von Twitter-Meldungen sofort identifizieren zu können.
Die Benedetti hat zuerst Politiker für tot erklärt, dann kirchliche Würdenträger, nun Literaten. Von der Politik über die Kirche zur Literatur, das wirkt wie die Auswahl gesteigerter fiktiver Räume, die sich die Benedetti hier aussucht. Kommt er damit durch, weil noch nie jemand wirklich berichtet, ihm nachrecherchiert hat? Sie hatten bereits einen genannt. Waren die Medien ansonsten arglos?
Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Also eigentlich hat er relativ große Medienresonanz erzeugt zum einen und auch sehr kritische Nachfragen von großen Medien, also bis hin zum New Yorker oder auch schon zum Guardian. Es ist also nicht so, dass sie dem nicht nachgegangen seien. Allerdings kommuniziert er konsequent über seine Twitter-Tools, die er eben auch erst erfunden hat. Und während also manche sagen, es gebe ihn tatsächlich und es sogar heißt, man hätte ihn getroffen, würde ich behaupten, so sicher bin ich mir da nicht. Ich habe ihn versucht, in Rom zu treffen, nachdem ich Hinweise bekommen habe, dass die Möglichkeit dort bestehen würde. Ich fand diese Quellen glaubwürdig, bin hingereist, habe ihn aber nicht getroffen, aus welchen Gründen auch immer.
Und selbst wenn Sie ihn getroffen hätten, hätten Sie nicht sicher sein können, dass tatsächlich dieser Tommaso Di Benedetti vor Ihnen sitzt?
Zumal ich sagen würde, dass eben das Spiel aus Verdecken und Verstecken und Verschleiern und dann wiederum Offenbaren, zum Vorschein treten, auf bestimmten Bühnen dann tatsächlich sichtbar sein, grundsätzlich zu dieser Inszenierungsform mit dazugehört und dass eben in dieser Tradition der Art von Lügengeschichten erzählen oder der Art von Selbstinszenierung eben auch die Pointe liegt. Ich wäre mir also nicht so sicher, ob man ihn treffen kann, aber ich werde es sicher wieder versuchen.
Sie sprechen gerade von Lügengeschichten, Herr Metz. Ich habe es oben auch schon angedeutet. Der Hoax, die Falschmeldung, das sind Internetphänomene. Wie kommt es nun zu diesen falschen Todesmeldungen über Schriftsteller und können wir dieses Phänomen auf irgendeine Art und Weise literarisch oder literatursoziologisch einfangen?
Das hat mehrere ästhetische Dimensionen. Das ist eigentlich auch das, warum ich angefangen habe, über dieses Phänomen zu recherchieren und mich dafür zu interessieren. Wir haben ja aus den unterschiedlichsten Gründen eine Annäherung von Fake und Fiktion, also über die Erfindung der Wahrheit und zum anderen über die Erfindung erfundener Geschichten, eine Annäherung von zwei Seiten zu verzeichnen und eine Vermischung der unterschiedlichen Sphären. Das ist eine äußerst interessante Ausgangslage, wie eigentlich Faktuales und Fiktionales Erzählen heute ineinander verschränkt sind. Also das ist der Ausgangspunkt, wie man überhaupt das ästhetisch auch erfragen und befragen könnte, dieses Phänomen. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert, was ich sagen würde, was man nachgehen muss. Und da gibt es natürlich besondere Gesetzmäßigkeiten, wenn es jetzt in der Sphäre der Literatur darum geht, solche Todesmeldungen zu verkünden.
Sie haben das bereits auch angedeutet, dass es immer wieder Reaktionen gab auf diese Todesmeldungen. Eine dieser Reaktionen war die Falsch-Twitter-Meldung des Todes von Milan Kundera des Büchermarkts. Welche anderen Reaktionen gab es zudem im deutschsprachigen Raum auf verschiedene Todesmeldungen von Di Benedetti?
Die unterschiedlichsten, also von professionellen Reaktionen wie beispielsweise das NZZ News auf die Todesmeldung von Enzensberger tatsächlich eine Push-Nachricht an die unterschiedlichsten Abonnenten verschickt hat und die dann widerrufen musste 17 Minuten später, bis hin zu Twitter-Followern, die auf zweierlei Weise sich, finde ich, auf bezeichnende Weise gemeldet haben. Und zwar geht es da vor allem um Erregungskultur, die man studieren kann. Also eine ganz normale Twitter-Userin, Edith Meyer, nur so herausgegriffen, schreibt zum Beispiel als Reaktion grausam und widerwärtig, Todesmeldungen über einen Menschen zu verbreiten. Also sehr klares, knappes Urteil. Und ich würde aber sagen, dass das nicht nur vielsagend ist, sondern man sehr gut kontrastieren kann, wenn man jetzt wieder in den professionellen Bereich hineinschaut, beispielsweise als Reaktion auf die Todesmeldung, auf die falsche Todesmeldung, muss man immer sofort dazu sagen, von Hertha Müller am 6. Juli schreibt der Verleger des Hansa Verlags, bei dem Hertha Müller publiziert, Jo Ländle, der eigentlich sehr gerne auf Twitter unterwegs ist, sich sehr gerne dort bewegt, als erste Reaktion, Hertha Müller ist wohlauf, ich telefoniere gerade mit ihr, sie putzt auf dem Balkon ihre Schuhe und ist froh, am Leben zu sein, in Klammern, ich allerdings vertrage diese andauernden Twitter-Todesmeldungen nicht gut. Und das halte ich für eine sehr vielsagende Reaktion, weil während im Politischen die Todesmeldung, siehe den ersten Fall, den wir angesprochen haben, Assad, eine Börsenreaktion hervorruft. Es ist hier so, dass die falsche Erzählung eine neue Erzählung hervorruft, wieder eine Wirklichkeitserzählung hervorruft. Der Wirklichkeitsgarant ist, dass offenbar der Eindruck noch erzeugt wird, während Herr Lendl noch telefoniert, tippt er schon. Als Wirklichkeitsbeleg gilt dann auch, dass er das I ist froh am Leben zu sein schreibt. Also Herr Müller ist nicht nur froh am Leben, sondern I ist, also er vertipselt sich auch noch mittendrin. Und da haben Sie die Authentizität, die sofort mit aufgehoben wird in der nächsten Wirklichkeitsgeschichte. Und dass Sie jetzt ausgerechnet die Nobelpreisträgerin ihre Schuhe auf dem Balkon putzt, da fragt man sich fast schon wieder, kann das echt sein? Wirklich? Also das heißt, der Effekt von Faktualität und Fiktionalität und der Verwischung, der tritt gleich wieder ein, zumal Herr Lendl gleichzeitig auch Autor ist und man sich fragt, oh, beginnt hier nicht der Verleger selbst schon wieder als Autor zu erzählen? Und mit hinzu kommt zum Beispiel auch, dass das eben nicht über die Presseabteilung des Verlags kommuniziert wird als erstes, die retweetet dann nur diese Meldung, sondern tatsächlich der Verleger selbst offenbar zum Telefon greift oder zumindest erzählt, dass er zum Telefon gegriffen hat. Und diesen Pool aus Erzählungen, der ist hochinteressant für einen Literaturwissenschaftler, denn der setzt das Prinzip, das eigentlich De Benedetti in die Welt gesetzt hat, auf anderer Ebene fort.
Der Schriftsteller, der zum Verleger wird, der wiederum als Verleger über Schriftsteller twittert. Bedeutet dies, dass eine ästhetische Dimension festgemacht werden kann?
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz eigener Resonanzraum des Ästhetischen, der hier eröffnet wird. Also nehmen Sie nur das Schuhbeispiel. Das mag woanders vielleicht so sein, dass das dann nur ein paar Schuhe sind, die geputzt werden, aber für Authentizität und Erdverbundenheit steht in der Ästhetik nun mal das berühmte Schuhbeispiel von Heidegger und den Holzschuhen im Van Gogh-Bild. Und an genau so eine Tradition schließt auf einmal dann so eine Erzählung wieder an und erzeugt ihre ganz eigenen Effekte, die es in einer anderen Sphäre so überhaupt nicht erzeugen würde. Also da sind wir mitten in der Ästhetik gelandet. Und mit dazu kommt auch, dass natürlich auch die Erregungswelle, die erzeugt wird oder überhaupt die Erregung, die als Wirkung in Kauf genommen wird, innerhalb der Literatur eine ganz eigene Tradition hat. Also schon Walter Benjamin sagte ja gegenüber des Dadaismus und seinen Strategien, dass es eben darauf ankommen würde, dass nicht mehr der Betrachter eines Bildes in das Bild hineinspringen würde, kann man sich auch die Schuhe wieder vorstellen, sondern dass das Bild übergreifen würde auf den Betrachter und ihn direkt berühren würde, ihn anstoßen würde, ihn in bestimmter Weise auch bedrängen würde. Und das scheinen doch Strategien zu sein, die in dieser Fake- und Hoax-Kultur durchaus kalkuliert sind als Wirkung, sodass es eben auch gar nicht mehr darauf ankommt, was genau vermeldet wird, wer gerade gestorben ist, sondern nur auf diese Übergriffigkeit auf die Figuren hinweg, also auf die Leser dann hinweg.
Es klingt so, als würde dahinter nicht nur ein ästhetischer, sondern auch ein medienkritischer Impetus stecken. Worin liegt die Medienkritik?
Ja, auf die Medienkritik haben immer auch die Kollegen schon verwiesen. Also beispielsweise Felix Neumann von katholisch.de. Und der macht in einem Mailgespräch, das er geführt hat mit De Benedetti, auch darauf aufmerksam, dass das die Zielrichtung des ehemaligen Journalisten De Benedetti sei. Also darauf hinzuweisen, wie schlecht Verifizierungs- und Falsifizierungsverfahren in den Redaktionen unter Hochdruck laufen und dass dort eben die Gefahr besteht, zumindest für kurze Zeitspanne irgendetwas zu übernehmen, was auf vermeintlich sicheren Kanälen in die Redaktion hineinkommt. Verifiziert wird nämlich meist darüber, dass man guckt, wer ist der Follower von einem solchen Twitter-Account und wenn dort eben viele durchaus glaubwürdige Adressaten mit dranhängen, dann denkt man, ha, wird schon was dran sein. So scheint das in der ersten Richtung zu laufen. Und dann habe ich Herrn Neumann auch befragt, ob er nochmal einen eigenen Unterschied aufmachen würde zu dem, was in der Literatur geschieht. Und da sagt er nochmal sehr deutlich, ich zitiere das einfach kurz, bei den Literaturen findet De Benedetti eben ein günstiges Milieu. Da gibt es viele öffentlich zugleich präsente und abwesende Charaktere, denen man abnimmt, sich plötzlich auf Twitter anzumelden. Und es gibt eine Fanbasis, die mit Interesse und Begeisterung dabei ist. Zudem kann man das jeweilige symbolische Kapital der einzelnen Autoren auch noch abgreifen. Was auch noch hinzukommt, viele Verlage sind nicht übermäßig gut auf Twitter aufgestellt. Selbst ein Verlag wie Surkamp braucht viel zu lange, um mit einem Dementi zu reagieren. Und das trifft doch als Außensicht auf den Literaturbetrieb einiges, denn tatsächlich, wir hatten jetzt das Beispiel Hansa, es ist so, dass inzwischen in der Praxis des täglichen Arbeitens die Verlage selbst eine große Rolle spielen, was ihre Informationszirkulationen angeht. Aber beispielsweise Klett Cotter hat 10.605 Follower auf Twitter, Hansa, über die wir gesprochen haben, 14.400. Der Verleger von Klett Cotter, Tom Krause, hat aber nur 217 Follower. Jo Ländle 3.127. Und im Fall von Hansa ist es dann aber doch Jo Ländle selbst, der also zum Telefon greift und tatsächlich auch dort als erstes die Nachfrage bei Hertha Müller startet und dann wieder an die 14.000 Follower das weitergegeben wird, erst im zweiten Schritt. Und dann würde man sich auch noch fragen, puh, für Informationen von dieser Bedeutung, ist das nicht eigentlich eine Nummer zu klein für das, was inzwischen an Anforderungen da sind? Das heißt, das hat einen medienkritischen Aspekt, was De Benedetti aufzeigt und eben eigentlich auch einen praxiologischen, einen, der die Frage stellt, welche Rolle spielen Verlage in unserer literarischen Öffentlichkeit? Sind es nicht auch ganz neue Funktionen, die sie übernehmen müssen und sind sie dafür tatsächlich gut vorbereitet und medial gut aufgestellt?
Bei unserem Milan Kundera-Beispiel war es tatsächlich so, dass wir nicht auf einen Tweet reagiert haben, sondern auf erste Hinweise von Kolleginnen und Kollegen. Daraufhin wurde direkt nachgeschaut und gesehen, dass bereits einige ausländische Zeitungen über diesen Tod berichtet haben. Dadurch bekam diese Todesmeldung eine gewisse Glaubwürdigkeit. Todesmeldungen sind nun ein ganz spezieller Fall. Es sind nicht nur Mitteilungen über einen Tod. Welche Erzählung wird gleichsam mittransportiert?
Ja, Todesmeldungen sind eigentlich erstmal ein Fall von faktualem Erzählen. Das heißt, man geht definitiv davon aus, dass dem auch ein Faktum zugrunde liegt, nämlich den Umschlag zu berichten vom Leben zum Tod, also die berühmte Anatrope der Rhetorik. Das ist zugleich aber eben auch eine der emotionsgeladensten Erzählungen, an die man andocken kann. Also das Umschlagen von der Freude dessen, dass jemand am Leben ist und der Beteiligung im Falle der Literatur durch Leser an diesem Leben in den Todesfall, und zwar wirklich als Fall in diesem Moment dann auch gedacht. Und das heißt, das sind hochaffektive Momente. Das ist zugleich auch das Einsetzen dann der Erinnerungskunst und der Erinnerungskultur, die dort dadurch markiert wird. Und jetzt kann man umgekehrt sagen, die Literatur hat natürlich schon immer auch daran partizipiert, genau diesen Moment aus dem Faktualen herauszulösen und selbst fiktional zu inszenieren. Das heißt, wir befinden uns also dort, wo Literatur sich ein Stück weit selbst einholt und ihre eigenen Lügengeschichten genau daraus entsponnen hat, wie beispielsweise Jean-Paul, dass sie immer wieder solche Todesmeldungen inszeniert und dann auch tatsächlich in den Raum gestellt haben. Und das sind also die Schnittstellen, die hier miterzählt werden. Und deswegen ist das ein besonderer Fall.
Hat sich die Benedetti selbst zu diesen ästhetischen Aspekten geäußert?
Ja, überhaupt nicht. Also das Ästhetische scheint ihn erst einmal von sich aus nicht zu interessieren und deswegen wollte ich ihn auch unbedingt treffen und bin deswegen also auch nach Rom gefahren, um ihn genau zu diesen Aspekten zu befragen. Leider ist es erst einmal jetzt nicht dazu gekommen und ich werde da ganz sicher weiter dranbleiben, um zu versuchen, ihn genau zu diesen Aspekten zu befragen. Das hat bisher noch niemand von den Kollegen getan.
Das sagt Christian Metz, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe, über den Italiener Tommaso Di Benedetti, der seit etlichen Monaten falsche Todesnachrichten auf Twitter verbreitet. Christian Metz hat zudem einen Essay geschrieben, der sich kritisch mit diesen Falschmeldungen auseinandersetzt, sie noch einmal literaturästhetisch einordnet und die prägnantesten Reaktionen wiederholt. Diesen Essay können Sie nachlesen auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de. Die Redaktion selbst wird dieses Thema weiter verfolgen und Sie informieren, falls neue Erkenntnisse zutage treten. Am morgigen Freitag geht es im Büchermarkt wieder um die schöne Literatur, dann mit Gisa Funk und Der fremde Ferdinand, einem ganz speziellen Märchenbuch aus der anderen Bibliothek. Und nach den nun folgenden Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunkprogramm die Kollegen von Forschung aktuell. Darin unter anderem ein Beitrag über das Brandrisiko bei Elektroautos. Die Moderation hat dann Uli Blumenthal und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.